Ja, ihr habt gehört, mein Name Marco Meyer, Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland. Und ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die so ein Herzensthema ist und gleichzeitig auch eine Predigt, mit der ich mich so ein bisschen auch vorstellen möchte. Ich bin verheiratet mit Simone. Wir haben drei Kinder. Die Älteste ist 23, der Mittlere 20, die Jüngste 17 und nur die Jüngste wohnt noch bei uns zu Hause. Das heißt, wir kommunizieren, wie das heute so üblich ist, auch über Smartphone und über moderne Medien. Und da kommt schon mal vor, dass meine Kinder mir so ein Bild hier schicken. Deswegen schlechte Qualität. Das ist ein Instagram-Sticker, wie man da heute zu sagt. Wer es nicht lesen kann, da steht drauf: Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja, meistens schickt man solche Bilder, weil man möchte, dass der anderen so ein bisschen Schmunzeln gerät. Und ich weiß nicht, was ihr zuerst gesehen habt bei diesem jungen Mann hier. Sieht, dass er vielleicht so ein bisschen unvorteilhaft, der Bauch zu groß, das T-Shirt zu klein, wie auch immer. Vielleicht habt ihr aber auch gesehen im zweiten Blick da drauf, also die Bewegung würde ich nicht hinbekommen und ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der sowas schafft. Also, und er sagt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling und meine Frage an euch ist, wer ist heute Morgen aufgestanden, hat in den Spiegel geschaut und gesagt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja, ein paar nicken, ein paar, ne? Also ich habe euch deswegen diese Predigt mitgebracht, dass ihr spätestens morgen, wenn ihr in den Spiegel schaut, euch daran erinnert und das sagen könnt. Ja, ich mag dieses Bild vom Schmetterling. Wir wohnen jetzt in Frechen bei Köln, vorher in Köln-Innenstadt, jetzt in Frechen, Königsdorf. Wir haben einen kleinen Garten hinterm Haus, sehr schön, genießen wir. Und da gibt es viele kleine Tierchen, unter anderem auch Raupen. Das merkt man immer dann an den Blättern, die nicht mehr so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollen. Also nicht so erfreulich. Eine Raupe, ja, wie man es so sagt, ne, ist Ungeziefer, nicht so nett, nicht so schön. Aber das ist nicht wirklich, was dieses Tier ist. Da kommt dieser Moment, wird sie sich einpuppen und dann zeigt sie das wahre Gesicht. Ein wunderschöner Schmetterling. Und dieses Bild auch möchte ich, dass ihr behaltet, auch für diese Predigt heute. Mein Predigtthema, das ich euch mitgebracht habe, wer bin ich, meine Identität in Christus? Also wenn Christus in mir wohnt, was steckt eigentlich in mir? Und wir haben ja eine Zeit, in der wir leben, in der Menschen an Gott glauben, aber eben nicht nur an Gott, sondern ganz viele auch zweifeln an sich selbst. Und ja, das ist traurig, dass viele nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich? Und ich glaube, dass Gottes Wort, dass uns Jesus Christus hier helfen kann und eine ganze Menge zu sagen hat, auch über eine Geschichte, die er bestimmt gut kennt. Und ich verspreche euch, ich glaube, dass sie trotzdem Dinge enthält, über die man vielleicht ganz neu einen Aha-Moment haben kann. Und deswegen möchte ich euch jetzt den Predigttext lesen aus Lukas 19, die Begegnung von Jesus mit Zachäus. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel, ihr könnt gerne aufschlagen, mitlesen. Lukas 19, Verse 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten: Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm: Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Ja, dass du auch heute noch auf der Suche bist nach Verlorenen, sie retten möchtest. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Und dass du aus uns Menschen machen möchtest. Menschen, wie sie dir gefallen. So möchte ich dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort an uns wirkst. Dass du Gnade gibst zum Reden und zum Hören. Amen. Ich möchte beginnen, mein erster Punkt, wer bin ich, meine Identität. Jesus ging nach Jericho hinein, zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Vier Dinge, die wir hier über diesen Mann erfahren. Der Wohnort Jericho, sein Name Zachäus, sein Beruf, er war oberster Zolleinnehmer. Und noch ein besonderes Merkmal, er war besonders reich. Haben wir mit diesen vier Punkten alles, was wir müssen wissen, um zu sagen, das ist Zachäus? Ist das seine Identität? Was müssen Menschen über dich und mich, ich hoffe, dass du es okay, über uns wissen, damit sie uns kennen, damit sie wissen, wer wir sind? Identität, was ist das überhaupt? Das ist ein schönes Fremdwort, wie so viele im Deutschen, über die wir uns manchmal keine Gedanken machen, sondern sie einfach gebrauchen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, was ist das? Wie kann man das definieren? Und ich habe einige Definitionen gefunden, die ich im Laufe der Predigt mit euch teilen möchte. Eine erste Definition von Identität lautet: Identität beschreibt die Art und Weise, wie Menschen sich selbst aus ihrer biografischen Entwicklung heraus in der ständigen Auseinandersetzung mit ihrer sozialen Umwelt wahrnehmen und verstehen. Also meine Biografie ist ein entscheidender Teil davon, wer ich bin. Ich habe gesagt, ich möchte mich ein bisschen vorstellen, vielleicht hören es die einen oder anderen. Ich komme nicht aus Nordrhein-Westfalen, bin kein Rheinländer, ich bin gebürtiger Schwabe. Ja. Lässt sich nicht verbergen, das gehört zu meiner Identität. Wenn man fragt, wer bin ich? Ja, ich bin Schwabe, auch wenn ich schon viele, viele Jahre nicht mehr im Schwäbischen direkt zu Hause bin. Aber das gehört zu mir. Aber nicht nur das Land, nicht nur diese Kultur, die damit verbunden ist, auch mit dem Schwabesein, auch meine Familie direkt. Ich komme aus einem relativ kleinen Städtchen. Meine Familie hatte eine Familienbäckerei, Café. Also mein Vater Bäcker-Konditor, mein Onkel Bäcker-Konditor, meine Großeltern Bäcker und Konditoren. Und dann war es so, wenn ich in der Stadt unterwegs war und Leute haben mich gesehen, kannte also meine Familie, dann hieß es ganz oft, das ist doch der Sohn von Erwin. Und Erwin, das war mein Vater und witzigerweise auch mein Opa, also beide hießen Erwin. Genau, und man kannte mich, weil ich zu dieser Familie gehörte. Also meine Familie entscheidet darüber, wer bin ich. Und dann kommt die Schulzeit und man fragt sich so langsam, wer bin ich? Und wie das wahrscheinlich vielen Kindern geht, das erste Mal kriegt man Noten und das macht etwas mit einem. Wer bin ich eigentlich? Wenn da auf diesem Zeugnis sehr gut steht oder eben ein befriedigend oder vielleicht ein mangelhaft oder was auch immer. Und in meinem Fall war es so, auf meinem Deutschzeugnis stand immer ungenügend. Kein Diktat bis zur Zeit, bei mir war es glaube ich 10. Klasse, wo man keine Diktate mehr schreibt, habe ich besser geschrieben. Es liegt daran, ich habe sowas, heute würde man sagen Legasthenie, damals hat man nicht so genau dann nachgeprüft. Mathe auf der anderen Seite war ich gut. Und wenn es mit der Schule nicht so ist, dann sucht man sich eben andere Dinge. Bei mir war es noch Sport, also Handball, Leichtathletik, war sehr sportlich. Und man versucht, wer zu sein. Man strengt sich an, die einen schulisch, musikalisch, künstlerisch, sportlich, was auch immer. Ich bin das, was ich leiste. Und ich habe festgestellt, das hört nicht auf als Kinder, sondern es zieht sich so durch. Hier in Köln, als meine Kinder in der Schule waren, da war ich so Elternvertreter von der Schule. Da organisiert man auch so die Elternabende und das hinterher, was man noch zusammen irgendwohin was trinken geht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Gespräche, mein Beruf, mein Haus, mein Auto, mein Urlaubsziel, ich bin das, was ich leiste. In unserer Zeit gibt es noch ein anderes Stichwort, das möchte ich nur ganz kurz anreißen. über das viel gesprochen wird, sexuelle Identität. Vor einigen Jahrzehnten kannte man das gar nicht. Das ist ein eigenes Thema, würde weit über die Predigt rausgehen, aber ich möchte kurz ein Zitat von Carl Truman zitieren, ein Theologe, der hat ein Buch geschrieben, Siegeszug des modernen Selbst. Und der schreibt, weil wir Gott verloren haben, haben wir auch uns selbst verloren. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft und die Suche nach Authentizität, also Echtheit, sind dabei Ausdruck einer kollektiven Verunsicherung des Menschen, der auf der Suche nach seinem echten Wesenskern oder wir könnten heute sagen, auf seiner Suche nach seiner Identität ist. Die Menschen haben Gott verloren und deswegen auch sich selbst. Wir leben in einer Zeit, in der der Mensch völlig verunsichert ist, kollektive Verunsicherung. Positiv für uns Christen, sage ich mal, wenn Menschen auf der Suche sind, ist eine gute Voraussetzung, weil ich glaube, wir haben ihn mit dem Evangelium, mit Jesus Christus, wir haben ihnen etwas zu geben, im Blick auf diese Suche. Wer bin ich eigentlich? Ich möchte eine zweite Definition noch von Identität geben. Die Identitätsbildung kann als Selbstorganisation beschrieben werden. Ein Mittel zum Erwerb von Identität ist Identifikation. Das ist vielleicht auch, wenn man ein paar Beispiele nennt, ganz selbstverständlich. Als ich hier nach Köln kam als Pastor, da habe ich festgestellt, es gibt am Wochenende immer wieder besondere Zeiten. Da laufen plötzlich alle mit rot-weißen Schals durch die Stadt. Und ich habe ziemlich schnell kapiert, wer Kölner ist, ist FC-Fan. Alles andere wird nicht geduldet, mehr oder weniger. Also, und Menschen identifizieren sich mit diesem Sportverein. Wer jetzt Fußballfan ist von euch, der kennt auch FC Heidenheim. Das ist tatsächlich die Kreisstadt, wo ich herkomme. Ist eigentlich ein völliger Außenseiter, aber seit ein paar Jahren kennt man ihn. Genau, wer jetzt nicht mit Fußball zu tun hat, der kann auch andere Beispiele nehmen. Es ist nicht nur Sport, es ist ja auch Politik, Parteien. Aber ich nehme mal was Positives. Ich würde mir wünschen, wenn ihr euch identifiziert hier und sagt, genau, ich gehöre hier zur evangelisch-freien Gemeinde Seufertstraße. Ja? Das gehört zu meiner Identität. Oder noch als Direktor der evangelischen Gesellschaft würde ich natürlich auch sagen, es wäre schön, wenn ihr euch mit der EG identifiziert und sagt, ich bin EGler, ich gehöre zur evangelischen Gesellschaft. Also Menschen identifizieren sich mit unterschiedlichen Dingen und das macht etwas oder sagt etwas darüber aus, wer sie sind. Und interessant ist, dass da auch immer Glaube eine Rolle spielt. Also nicht nur Menschen, die sagen, ich bin Christ, sondern genauso auch Menschen, die sagen, ich bin nicht Christ, ich bin Atheist. Also nicht nur das, was Menschen glauben, sondern auch, was sie nicht glauben, gehört zu ihrer Identität. Und dann gibt es auch ein, ja, auch noch nicht so langes Phänomen wahrscheinlich, das sogenannte Postevangelikalen, sind Menschen, die kommen aus unseren Kreisen, die sind in konservativ bibeltreuen Kreisen groß geworden und haben irgendwann festgestellt, das glaube ich nicht mehr. Also Menschen identifizieren sich mit etwas, was sie glauben, was sie nicht glauben oder nicht mehr glauben. Und ich glaube, deswegen kommen Menschen auch an Jesus Christus nicht vorbei. Wer ist er? Und was hat er über meine Identität mir zu geben? Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Moment, das ist zu viel. Sehen und gesehen werden. Ab Vers 3. Er, Zachäus, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf, redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Eine dritte Definition von Identität. Identität beschreibt, wie Menschen sich selbst wahrnehmen, wie sehe ich mich, und Fremdwahrnehmung, wie sehen mich andere Menschen. Sehen und gesehen werden, das ist ganz wichtig. Wie sehe ich mich selbst? Was sehe ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue? Und was sehen andere, wenn sie mich sehen? Und vielleicht eine ganz grundlegende Frage, sehen mich andere Menschen überhaupt? Ich war 16 Jahre Pastor in der Stadtmission in Köln Und dort ist es so, wir sind an einer ziemlich belebten Straße in unserem Stadtteil und wir haben eigentlich jeden Sonntag Gäste gehabt. Und ich habe mir immer vorgenommen, nach dem Gottesdienst, bevor die Gemeinde einen so vereinnahmt, gehst du hin und stellst dich vor, kommst mit den Neuen ins Gespräch. Und es ist nicht selten passiert, dass mir Menschen gesagt haben, Marco, ihr seid nicht die erste Gemeinde, nicht der erste Gottesdienst hier, den ich besuche in Köln, hat ja viele Gemeinden, also ich war schon dort und hier und da, ist die erste Gemeinde, wo ich angesprochen wurde. Puh. Und das hat mir deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Und ich will aber auch so ehrlich sein, dass uns ihr nicht denkt, die Kölner Stadtmission, das ist der Himmel auf Erden. Nein, ich habe auch andere Begegnungen gehabt, Menschen gesagt, ich war am Sonntag bei euch im Gottesdienst, da komme ich nicht mehr hin. Mich hat keiner gesehen, keiner hat mit mir angesprochen, alle waren in ihren Grüppchen. Und ich musste der Gemeinde immer wieder sagen, geht auf Gäste zu, geht auf die Menschen zu. Vor ein paar Jahren hatten wir diese schöne Jahreslosung, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Wie sollen Menschen an einen Gott glauben, der mich sieht, wenn das Bodenpersonal, wenn wir Christen Menschen nicht sehen? Menschen wollen gesehen werden. Das ist für sie ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns diesen Zachäus an. Wir erfahren eine weitere Information über ihn, die wir vielleicht schnell überlesen, und ich glaube doch, dass sie sehr gewichtig ist. Da heißt es, Zachäus war klein. Und ich bin mir ziemlich sicher, das hat ihn verunsichert in seiner Identität. Ihr seht das mir nicht mehr an, aber bis zur 10. Klasse ungefähr war ich ein Kopf kleiner als meine Mitschüler. Und ich verrate euch, das macht etwas mit dir. Weil das bestimmt bei den Schulhofrangeleien, wo du liegst, oben oder unten. Deine Körpergröße, Statur macht etwas mit dir. Es entscheidet darüber auch, welchen Spitznamen du vielleicht bekommst. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zachäus völlig verunsichert war in seiner Identität. Dass er vielleicht auch von klein auf schon gehänselt wurde. Menschen wollen Aufmerksamkeit, Menschen wollen gesehen werden. Auf welche Menschen schauen wir? Welche Menschen sehen wir? Meistens sind es die, die irgendwas Besonderes tun oder leisten. Über Menschen, über die dann Biografien geschrieben werden. Menschen kriegen mehr Aufmerksamkeit, andere weniger. Und es ist aber auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass die, die ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, also alle, die so in Fernsehen und was auch immer, also wirklich die Stars und Sternchen, dass es denen nicht unbedingt besser geht, dass sie nicht unbedingt glücklicher sind. Aber auf der anderen Seite Menschen, die nicht gesehen werden, die in einen Raum kommen und sich fühlen, als wären sie gar nicht da, geht es auch nicht gut. Also was. Ja, was ist, wie gehen wir damit um, mit diesem Gesehenwerden? Wie gehen wir als, sage ich mal, Normalos, die nicht in der Zeitung erscheinen, nicht im Fernsehen vorkommen, wie gehen wir um? Was sind wir alles bereit, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Der Zachäus, er ist interessiert an Jesus. Und was macht er, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen, um ihn zu sehen? Erstmal, er steigt auf einen Baum. Und wenn ihr mal kurz die Augen schließt und euch vorstellt, Jericho, diese Stadt, alle sind auf der Straße und warten. Jesus muss jeden Moment kommen. Und dann steigt dieser Zachäus auf diesen Baum und ich sehe, wie sich das Volk umdreht und mit dem Finger zeigt. Schaut euch den Zachäus an. Als erwachsener Mann, wie die kleinen Buben, klettert er auf den Baum. Und dann geht das los und sie lachen. Und dann gehe ich so über diese Menschenmenge hinweg und dann fällt mein Blick auf Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, aber ich glaube, Jesus lacht nicht mit. Denkt nochmal an dieses erste Bild, das ich euch gezeigt habe von dem jungen Mann, der ein bisschen vielleicht dicker ist als normal oder wie auch immer. Ist das überhaupt zum Lachen? Ich war 3 Jahre als Ingenieur tätig, ganz weltlichen Beruf. Und da gab es Momente, da kommen Kollegen um die Ecke und die erzählen dir einen Witz und du weißt genau, jetzt sollte ich nicht mitlachen. Das ist nicht lustig. Und Jesus, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, das ist ein bisschen ausgeschmückt, aber ich glaube, er hat nicht mitgelacht. Warum? Er tritt unter diesen Baum und er sagt, Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute dein Gast sein. Da macht man sich nicht lustig. Er wird also von Jesus gesehen und wahrgenommen. Und dann heißt es, und Zachäus nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Wann ist das wohl das letzte Mal passiert, solche Aufmerksamkeit zu bekommen? Möchte ich heute Morgen fragen, stell dir vor, Jesus steht unter deinem Baum und sagt, komm runter, ich möchte heute dein Gast sein. Würdest du ihn voller Freude aufnehmen? Was würdest du dir von Jesus versprechen? Was kann er dir geben auf diese Frage, wer bin ich? Und wie würde eine Begegnung mit Jesus deine Sicht auf dich selbst und auf die Welt sich verändern? Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Aufmerksamkeit gibt es bei Jesus, eine neue Identität auch. Alle sahen es und murrten und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Und darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Nochmal, plötzlich hat Zachäus Aufmerksamkeit, nicht nur von Jesus, sondern vom Volk. Aber es ist wieder mal diese Aufmerksamkeit, diese Art von Aufmerksamkeit, die man nicht möchte. Aus dem Spott, der vielleicht vorher da wird, und jetzt steht es wirklich da, wird beißende Kritik, wird Verachtung. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Und ich frage mich immer, was veranlasst Menschen, so etwas zu sagen? Vielleicht auch Neid. Warum bei dem? Warum nicht bei mir? Was war dieser Zachäus für ein Mensch, dass hier steht, ein ausgemachter Sünder? Ich glaube, es ist nochmal gut, dass wir uns kurz nochmal über ihn Gedanken machen. Also es ist offensichtlich, er war kein beliebter Typ beim Volk, bei den Bewohnern von Jericho. Ich gehe trotzdem davon aus, dass er Freunde hatte. Bei Zachäus wird es nicht beschrieben, aber wir haben ja in der Bibel noch andere Zöllner, den Matthäus, und die haben auch mit anderen Zöllnern und anderen Sündern zusammengetroffen. Also der Zachäus, bin ich mir ziemlich sicher, er war kein absolut böser Mensch. Aber er hatte einen Fehler, er hatte den falschen Arbeitgeber, die Römer. Er tat etwas, was man einfach nicht tat als Jude. Und da denke ich, er ist ein Normalo auf Abwägen. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt und der vielleicht versucht, alles Mögliche aus dem Leben rauszuholen. Ich kann mir vorstellen, das steht jetzt nicht da, aber stellt euch vor, gehänselt als kleiner Zachäus, nicht ernst genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwann in seinem Leben mal gesagt hat, na warte, euch zeige ich's. Ich mache das, was mir möglich ist. Vielleicht war er ganz pfiffig und hat gesagt, ich werde Zöllner. Ich gehe zu den Römern und dann verdiene ich richtig Kohle. Und dann stelle ich mir hier diese Villa hin, dass euch hören und sehen geht. Und dann kaufe ich mir die Klamotten, die ihr euch nicht mal angucken traut. Und dann stelle ich mir hier diese Kutsche vors Haus und fahre durch den Ort, während ihr zu Fuß hier gehen müsst. Was auch immer. Er hat das gemacht, was ein Mensch macht, der nicht an Gott glaubt, der aus dem Leben versucht rauszuholen, was möglich ist, um wert zu sein. Vielleicht war es so. Er ist ein Normalo auf Abwägen und er bekommt Aufmerksamkeit von Jesus. Und von Jesus, glaube ich, das wissen wir, dass Jesus nicht schaut, ob du dick oder dünn bist, ob du groß oder klein bist. Und es wird ja auch deutlich, es ist ihm egal, welchen Arbeitgeber du hast. Es ist egal, was du besitzt, wie reich du bist. Worauf sieht Gott, worauf sieht Jesus? Die meisten von uns, die bibelfest sind, die wird sofort wahrscheinlich eine Geschichte aus dem Alten Testament einfallen, nämlich aus dem Buch 1. Samuel, als der erste König Israels, Saul, verstoßen wurde, schickte Gott den Propheten Samuel in eine Familie und sagt, du sollst einen neuen König salben. Und er kommt in diese Familie und als erstes kommt ihm der älteste Sohn entgegen, hochgewachsen, und Samuel sagt, natürlich, der ist es. Schaut euch den Prachtkerl an. Das ist der neue König. Und Samuel muss eine wichtige Lektion lernen an diesem Tag, findet man in 1. Samuel 16,7. Doch der Herr sagte zu Samuel: Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht das, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Gott sieht das Herz an. Und jetzt kommt der Moment, wo ich nochmal diese Geschichte ganz neu gelesen habe. Ich habe mich gefragt, Jesus tritt unter diesen Baum und sagt zu Zachäus: Ich möchte dein Gast sein. Warum eigentlich? Was sieht er? Wenn es heißt, Gott sieht in das Herz, was für ein Herz sieht Gott in Zachäus? Und ich habe schon gesagt, ich glaube, er sieht kein frommes Herz. Der Zachäus, das ist offensichtlich, das steht da, er hat betrogen, er hat zu viel Zoll verlangt, er hat sich bereichert auf Kosten von anderen. Also perfekt war er nicht, ganz schlimm war er auch nicht, aber fromm war er auch nicht. Und da ist mir klar geworden, und das würde ich euch gern so mitgeben, Jesus sieht nicht das, was ist, sondern das, was wird. Jesus sieht nicht die Identität, die der Zachäus mitbringt, vielleicht aus seiner Kindheit, weil er klein war, das, wie ihn die Leute behandelt haben. Das sieht er alles auch. Aber er sieht vor allem die Identität, die er, Jesus Christus, ihm geben möchte. Ich finde das spannend hier zu lesen. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Das Erste, was Jesus tut, er gibt ihm die Identität zurück, die ihm die anderen wahrscheinlich abgesprochen haben. Er sagt, du gehörst nicht mehr zu uns, kein Jude mehr, kein Kind Abrahams mehr. Und Jesus sagt, doch, auch du bist ein Sohn Abrahams. Die anderen haben es nicht verstanden. Sie haben gesagt, ja, Zachäus ist ein ausgekochter Sünder. Also Sünder, ja, aber eben wahrscheinlich auch nicht schlimmer wie die anderen. Alle Sünder. Aber auch alle, also in diesem Kontext, Kinder Abrahams. Und eben auch Zachäus. Und er gibt ihm eine neue Identität. Ich möchte euch kurz von mir erzählen, ich bin nicht in christlichem Elternhaus aufgewachsen, klar evangelisch getauft als Säugling. In meiner Familie hat Kirche so gut wie keine Rolle gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie oft wir überhaupt Weihnachten in der Kirche waren, aber ich habe das alles so mitgemacht. Auch meine Konfirmation, die ist ja auch nicht ganz schlecht so. Und ich hatte eine gläubige Tante und Onkel und die haben mir eine Jugendfreizeit, ein Zeltlager im Sommer geschickt. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Mein Vater hat tollen Urlaub für uns Kinder gemacht, so mit richtig Action, Klettern und Kanufahren und alles Mögliche. Aber dann gehst du halt hin. Habe ich zwei Freunde mitgenommen auf diese Freizeit. Und die wussten, wie man sich da so verhält. Also ich schön alles mitgemacht, will es ja nicht auffallen. Auch zum Bibellesen morgens vor dem Frühstück. Und auf jeden Fall 10 Tage oder 2 Wochen Zeltlager. Tolle Zeit. Es kommt der letzte Abend. Dieses Zeltlager war wieder von 14 bis 16 Jahre. Ich 14 Jahre. Ich der, der im Kopf kleiner ist. Der letzte Abend. Wer das mitgemacht hat, muss man eigentlich mitmachen. Es ist schön auf eine Art und nicht so schön für manche auf andere Art, denn die nicht so vielleicht sich behaupten können. Also an diesem Abend sind Leute mit Schlafsack im Badeteich gelandet, andere wurden mit dem Feldbett an das Lagerkreuz gefesselt und man macht halt so diese Dummheiten, die man so als Kinder macht. Ich war nach diesen 10 Tagen, 2 Wochen völlig kaputt und ich lag auf meinem Feldbett und ich wollte eigentlich nur schlafen noch. Und ich habe mein erstes Gebet gesprochen, das lautet ungefähr so: Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, so wie ich hier gehört habe, dann lass mich einschlafen und morgen aufwachen, ohne dass irgendwas ist. Und das sind am nächsten Tag die letzten Gedanken, letzten Worte, an die ich mich erinnern kann. Ich bin aufgewacht, denn mein Nachbar hatte Zahnpasta in den Ohren, gegenüber dem hat sein Gepäck gefehlt und bei mir war nichts, war alles da. Und das war dieser Moment, wo sich mein Leben verändert hat, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt will ich wissen, was dran ist. Und damals habe ich es nicht verstanden, glaube ich, nicht sofort, aber irgendwann in der nächsten Zeit. Was hat sich eigentlich geändert an diesem Tag? An diesem Tag war ich nicht mehr nur der Sohn von Erwin, sondern ab jetzt war ich Kind Gottes. Durch den Glauben an Jesus war ich Kind Gottes. Und das hat meine Identität, auch meine Prioritäten im Leben völlig verändert. Und das ist, was wir hier auch bei Zachäus sehen. Zachäus bekommt ein neues Herz von Jesus, eine neue Identität. Und dieses neue Herz, das bringt Veränderung mit sich. Der Zachäus kann plötzlich sagen, die Hälfte von meinem Reichtum gebe ich wer? Ich brauche das Geld, ich brauche den Reichtum nicht mehr, um wer zu sein. Er merkt, ich kann nicht mehr so weitermachen. Wo ich betrogen habe, ich gebe es vierfach zurück. Hier ist auch ganz wichtig, dass wir Evangelium richtig verstehen. Das neue Herz bekommt Zachäus nicht, weil er die Hälfte von seinem Reichtum hergibt. Er bekommt es nicht, weil er da, wo er betrogen hat, vierfach zurückgibt. Sondern andersrum wird was. Jesus sucht einen verlorenen Sünder und rettet ihn. Und weil Jesus ihn rettet und ihm ein neues Herz und eine neue Identität gibt, zeigt sich das in dem, wie sich das Leben von Zachäus verändert. Und in dieser Geschichte wird eben das, was hier passiert, dann auch quittiert mit Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Das heißt, wir haben die alte Identität aus Jesu Perspektive verloren und die neue Identität gerettet. Es gibt ein klares Vorher-Nachher. Und ihr erinnert euch, Identität heißt Identifikation. Jesus identifiziert sich mit diesem ausgemachten Sünder Zachäus und Zachäus identifiziert sich jetzt mit Jesus. Und wenn ihr das kennt aus anderen biblischen Geschichten, dass Jesus zum Beispiel auf Aussätzige zugegangen ist und Jesus fasst diese Menschen an, die man versucht hat, möglichst abzuschotten. Was passiert? Nicht Jesus bekommt Aussatz, sondern der Aussätzige wird gesund. Und dasselbe passiert hier auf geistlicher Ebene. Nicht Jesus wird zum Sünder, weil er sich mit Sündern abgibt, sondern verlorene Sünder werden gerettet. Identifikation. Jesus mit Zachäus und Zachäus mit Jesus. Und dasselbe gilt bis in unsere Zeit heute. Wenn Jesus in uns wohnt, dann wird aus einer Raupe ein Schmetterling. Oder dann wissen wir, da ist noch eine Identität, die uns jetzt geschenkt wird, die wir vielleicht noch gar nicht fassen können. Und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das ich in meinem biblischen Unterricht besprochen habe. Ihr könnt das nicht lesen vielleicht, aber ihr könnt das haben. Ich will es kurz erklären. Es geht darum, was ist meine Identität in Christus? Das geht über diese Geschichte hinaus, aber wir haben Formulierungen im Neuen Testament immer wieder in Christus. Also was heißt das, wenn ich eine persönliche Beziehung, eine persönliche Verbundenheit mit Christus habe? Ich habe das mal wie so eine Uhr hier aufgelistet und vielleicht gibt es noch viel mehr. Es fängt damit an, dass ich weiß, ich bin geliebt und gewollt. Die Bibel benutzt dafür diesen Begriff erwählt, mit dem tun wir uns mal schwer. Aber wenn wir ihn übersetzen, dann heißt das, glaube ich, das. Erinnert euch an Israel. Du bist kein besonders großes, tolles Volk. Also Gott sucht sich nicht die, was sind, sondern weil ich dich geliebt habe, habe ich dich erwählt. Das erwählte Volk ist das von Gott geliebte Volk. Und das gilt auch für uns. Wir sind geliebt und gewollt und wir sind von Gott zum Glauben berufen. Wir sind von zu neuem Leben wiedergeboren oder wir haben ein neues Herz bekommen. Wir würden sagen, wir haben uns bekehrt, also unsere Lebensrichtung hat sich geändert. Auch das sehen wir bei Zachäus. Also die Ziele sind andere. Ich muss nicht mehr Dinge tun, um wer zu sein, sondern ich bin wer. Und aus dem, dass ich weiß, wer ich bin, kann ich plötzlich Menschen dienen, kann einen anderen Lebensstil leben. Hier aus der Reformation die Rechtfertigung. Ich weiß, ich bin gerecht gesprochen. Also ich glaube, es steht natürlich nicht da, aber von dieser Begegnung von Zachäus mit Jesus, da war Zachäus nicht perfekt. Auch danach nicht. Keiner von uns. Aber wir sind seit dem Moment, wo wir mit Christus verbunden sind, sind wir gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Und das habe ich schon gesagt, wir sind adoptiert. Allen, die an Jesus Christus glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Johannesbrief. Wir gehören zu einer neuen Familie. Und wir haben deswegen auch eine neue Identität. Und es gehört dazu, dass wir frei zum Gehorsam sind. Manche verwenden hier Christen den Begriff Heiligung, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Das ist, was Zachäus hier tut. Er hängt nicht mehr im Reichtum. Er ändert sein Leben. Er ist frei, so zu leben, wie Gott es gefällt und wie Gott es möchte. Und deswegen gibt er den Armen, gibt dort, wo er betrogen hat, zurück. Er ändert sein Leben. Und ich glaube, dass zu dieser neuen Identität auch eine Gewissheit und eine Sicherheit gehört, eine Heilssicherheit, eine Bewahrung. Warum glaube ich das? Der Zachäus und keiner von uns kann was dafür, dass er von Jesus gefunden wurde. Jesus sucht Verlorene und rettet sie. Wenn Jesus der Anfänger unseres Glaubens ist, ist er der Vollender unseres Glaubens, wie es der Hebräerbrief sagt. Und deswegen hier oben mein letzter Punkt, und das nenne ich gern den Schmetterlingsmoment, das ist die Verherrlichung. Wir sehen es noch nicht, aber von dem Moment an, wo ich durch Christus ein Kind Gottes bin, bin ich auch Erbe Gottes. Und da kommt noch etwas. Und die Bibel beschreibt das, und das ist unser Jahresthema in diesem Jahr, unsere Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, da kommt eine neue Schöpfung, neue Himmel, Erde, kein Leid, kein Tod, da kommt so vieles. Das ist auch für biblische Autoren fast unbeschreiblich, wie das sein wird. Aber es wird eine innige Gemeinschaft mit Gott sein. Gott wird unter uns wohnen. Und es wird alles, was noch zu dieser Weltzeit gehört und auch zu der von Sünde beschmutzten Existenz, wird weggetan werden und diese neue Identität kommt zum Vorschein. Es ist der Schmetterling. Ich möchte schließen mit einem Autor, den ich sehr gern gelesen habe, eine Biografie von John Newton. Ist auch kein guter Mensch gewesen, auch ein ausgemachter Sünder, ähnlich wie Zachäus. Er war Kapitän auf einem Sklavenschifffahrt und ihr kennt ihn, zumindest kennt die meisten sein Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade oder Gnade Gottes wunderbar. Hoppla, eins zu weit. Und er hat gesagt, das wahrhaft veränderte, wahrhaft bekehrte, wahrhaft christliche Herz kann mit John Newton sprechen. Ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich bin auch nicht der, der ich sein möchte. Ich bin auch nicht der, der ich zu sein hoffe. Doch ich kann ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Durch die Gnade Gottes bin ich der, der ich bin. Und John Newton hat das auch nicht selbst erfunden. Er hat im Grunde um das gelesen, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Er hat bei Paulus einen weiteren ausgemachten Sünder im Grunde genommen abgeschrieben oder sich inspirieren lassen. Paulus sagt, ich bin es nicht mal wert, Apostel zu heißen. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber er sagt auch, das, was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes, sagt er, blieb nicht ohne Folgen. Das ist, was ich für mein Leben in Anspruch nehmen kann und was ich mir wünsche, dass ihr es für euer Leben in Anspruch nehmt. Was kann Jesus Christus uns geben im Blick auf die Frage, wer bin ich? Was ist vielleicht verschüttet gegangen, wenn ihr schon lange gläubig seid? Was muss wieder ausgegraben werden? Wo müssen wir neu mal schauen in der Bibel? Wo finde ich Dinge, was über diese neue Identität geschrieben steht? Und ich möchte, dass ihr morgens in den Spiegel schauen könnt und sagen könnt, ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Nicht, weil ihr so viel leistet, weil ihr so viel macht, weil ihr so viel könnt, sondern weil Gottes Gnade euch verändert hat. Weil ihr wisst, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Und weil das Leben verändert, weil es dankbar macht, weil es eine ganz neue Perspektive gibt. Das wünsche ich euch ja, für dieses Jahr, für jeden neuen Tag aufzustehen und euch an diese Gnade zu erinnern und dankbar zu sein. Danke, Jesus, dass du als Heiland dieser Welt mich verlorenen Sünder gefunden und gerettet hast. Amen.